Korte und Rink. Politik, die bewegt.
So schnell ist eine Woche vorbei und deswegen schon wieder höchste Zeit für unseren neuen Podcast Korte und Rink. Auch heute wieder mit dem sportlichsten, fast braungebranntesten und durchtrainiertesten Politikwissenschaftler Deutschlands, Professor Dr. Dr. Karl-Rudolf Korte. Hallo.
Ja, hallo. Ich grüße alle aus dem Paradies für Rennradfahrer im März aus Mallorca.
Was machen die Beine, Herr Korte? Oder sind sie nur da zum Zugucken?
Nee, ist kein Après-Ski-Ort, auch kein Après-Rennrad-Ort. Hier begegnet man, und das ist schon beeindruckend zu sehen, permanent nur Rennradfahrern auf der Straße, auf den vielen Nebenstraßen, auf denen man hier wunderbar fahren kann, auch gefahrlos fahren kann, kaum Autos. Die ganze europäische Rennradnation ist zurzeit hier. Das kann auch frustrierend sein, weil die einen ja permanent überholen. Aber das ist nicht mein Kriterium. Aber es ist einfach ideal, das Frühjahr hier zu beginnen. Und mit dem Rennrad haben wir eine lange Tradition im Team, das hier auch zu machen. Aber da gilt ja auch, Führende brauchen Folgende, ne?
Und sind Sie Führender oder Folgender?
Nein, nee, bin nur einfach Folgender, darf mitfahren. Mehr ist das nicht. Und trotzdem, wenn der Führende ja zu weit weg ist und dann die Folgenden verliert, das ist auch schlecht. Das muss schon irgendwie, müssen alle zusammen ankommen. Da hat er auch noch Verantwortung für.
Unsere treuen Podcast-Hörer erinnern sich daran, als Sie schon mal Folgender sein sollten qua Amt auf dem Kreuzfahrtschiff. Haben Sie so Ihre liebe Mühe mit dem Führenden? Geht es Ihnen in dieser Radgruppe genauso oder sind Sie dort in der Lage, sich mal klaglos in das Glied einzureihen?
Es fällt mir schwer, das gebe ich zu, aber unter so sportlichen Bedingungen sehe ich die Notwendigkeit, dass wir nicht einen Diskurs immer starten können an jeder Kreuzung. Fahren wir jetzt nach links oder fahren wir nach rechts, weil der Führende hat hier diesmal auch wirklich Ahnung, der weiß also, welcher Berg noch zumutbar ist. Heute haben wir 1400 Höhenmeter hingelegt und ob da noch ein Berg kommt und dem wir uns zumuten oder nicht, das muss er ja beurteilen. Und insofern bin ich auch darauf angewiesen, ihm zu folgen. Das ist ein bisschen anders.
Hätten Sie während der Etappe noch Luft, um ihm zu widersprechen, oder scheitert es auch an der Luft bisweilen?
Ich teile es mir ein. Und weil ich ja über 20 Jahre Erfahrung auch mit diesem Führenden, den wir als Sklaventreiber ja immer bezeichnen, also ich verausgabe mich nicht am ersten Berg. Ich glaube auch nicht dran, dass dann nur noch flache Berge oder so kommen. Das habe ich mir abgewöhnt. Insofern, ich fahre da mein Tempo. Wir warten wechselseitig aufeinander. Aber das hat sich sehr, sehr bewährt, dass man sich nicht gleich verausgabt. Ne? Und weil ich traue der Sache nicht so ganz. Weil auch dann hat man nur noch Gegenwind und was alles noch passieren kann. Ne?
Schön ist ja aber, Herr Korte, wenn alles planmäßig verläuft, dass Sie pünktlich zur Rheinland-Pfalz-Wahl am 22. März wieder in Mainz aufschlagen werden. Denn da geht es natürlich um eine Menge. Wenn wir uns die aktuellen Umfragen von Ende letzter Woche angucken, hat sich an dem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD nichts geändert, wobei die CDU ihren Vorsprung gehalten hat, währenddessen die SPD in den Umfragen vorher ja aufgeholt hatte und der eine oder andere schon erwartet hatte, dass das jetzt in der nächsten Umfrage so weitergehen könnte. Wie blicken Sie auf die Umfragen oder auf das Verhältnis?
Da ist doch relativ eindeutig in der Uneindeutigkeit des Ergebnisses interessant, die Offenheit einfach zu beschreiben. 3% Fehlermargen dieser seriösen Umfragen von Politbarometer und von Infratest bedeutet im Grunde absolut offenes Rennen. Und das ist das Interessante auch als Zeichen gegenüber den Wählerinnen und Wählern, dass man ja geradezu Lust bekommt, auch dann am Ende mitzuentscheiden, zu den berühmten Fans des Erfolgs zu werden. Das animiert. Insofern ist da keine Entscheidung da. Es ist auch keine Wechselstimmung da. Auch das ist übereinstimmend. Es ist unverändert. Der beliebteste, der bekannteste ist der Ministerpräsident, auch unverändert bei beiden Umfrageinstituten. Schon interessant, dass sich das so verfestigt hat. Bekanntheit ist kein Besonderheit für Ministerpräsidenten, die sind im Bonus immer durch den Amtsbonus. Das ist nicht das Besondere, aber beliebt und auch die Zufriedenheit ist ja nicht, auch im Vergleich mit anderen Bundesländern, ist auch nicht schlecht dieser Landesregierung. Daher ist klar, dass auch keine Wechselstimmung wirklich auftritt.
Sehen Sie eine Parallele zur vergangenen Woche Baden-Württemberg? Da hat ja auch ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit CDU und in dem Fall der Grünen. Und die Parallele ist, dass beide waren nicht im Amt, keine Ministerpräsidenten, aber der Grüne mit Cem Özdemir war der bekanntere und beliebtere. Und am Ende haben sich die Grünen knapp durchgesetzt. Kann dieser Persönlichkeitswert, den Sie auch beschrieben haben, ausschlaggebend sein, wenn es um die Frage der Mobilisierung geht, weil auch die Wähler ja merken, es kommt jetzt auf jede Stimme an und es würde sich doch wählen lohnen, wenn ich jemanden gut finde, dann zur Wahl zu gehen, weil offensichtlich wird es gerade eng.
Ja, das scheint das Muster zu sein, was sich immer mehr herausbildet, auch in der Analogie der beiden Wahlen. Stärkere Berücksichtigung des Persönlichen, des Personenfaktors, weniger Berücksichtigung des Parteienfaktors. Das ist wirklich eine Analogie, die interessant zugenommen hat. Wir müssen aber sehen, 50%, war bei der Bundestagswahl auch so, sind immer Wechselwähler. Ungefähr 30 sind überhaupt noch nicht entschieden, 30%. Deswegen, das bestärkt die Annahme, dass es offen ist. Aber die Lead-Parteien, also einmal die Ministerpräsidentenpartei und die Lead-Partei der Grünen eben in Baden-Württemberg, wurden durch sogenannte Aufholjagden belohnt. Das könnte auch eine Parallele sein, aber es war in Baden-Württemberg waren 27.000 Stimmen, also das ist vollkommen knapp. Wie das ausgeht, das ist nicht vorhersehbar und es kann für den einen oder für den anderen sprechen. Und dann ist die Analyse danach natürlich eine ganz andere, ob der Ministerpräsident das fortsetzt oder ob die SPD hier auch, selbst in Rheinland-Pfalz, dann am Ende nicht weiter regieren kann. Das ist ja dann danach der Schlüssel, um das zu interpretieren.
Das war ja das, was wir letzte Woche schon besprochen hatten mit den 27.000 Stimmen, die am Ende ausgemacht haben, dass die Union jetzt in Rheinland-Pfalz unter Druck steht, weil sie eben die erste Wahl verloren hat, obwohl die Ansage war, wir gewinnen 5 Landtagswahlen, dass mit Hagel eine politische Karriere zumindest einen Dämpfer erhalten hat und sich ja dann Geschichten ganz anders entwickeln und daraus ja jetzt auch die Folge entsteht, dass die Union natürlich unter Druck steht. Das finde ich eigentlich in der Konstellation dieser Wahl sehr interessant, dass man im Vorfeld ganz viele Parteien hat, für die es um eine Menge geht. Also die Union sollte jetzt ihren Vorsprung nicht wieder verspielen und sollte nicht die zweite Wahlniederlage bei der zweiten Wahl kassieren. Wenn die SPD ihre Hochburg verliert und kassiert nach den 5,5% in Baden-Württemberg nach 35 Jahren, verlieren sie hier die Staatskanzlei. Kann das auch Druck auslösen, wenn die FDP hier aus dem Landtag fliegt? Kann man sich noch auf Spurensuche den Rest dieser Partei auf den Weg machen. Und für die Linken zum Beispiel und für die Freien Wähler steht es ja auch spitz auf Knopf. Also im Prinzip sind die Grünen und die AfD fast die einzigen Parteien, die sagen können, wir kämpfen um ein gutes oder um ein schwächeres Ergebnis, aber es geht nicht um das große Ganze.
Ja, es könnte ein Vier-Parteien-Parlament werden. Nicht wie 3 wie im Saarland, also 4. Die Grünen kommen ja auf jeden Fall sicher auch rein. Auch das spricht für so einen Konzentrationsprozess, kein Vielparteienparlament. Man kann auch, das ist ein Muster, was uns von anderen Ländern unterscheidet, hier sich in der Mitte geradezu raufen. Das ist doch beeindruckend, welche breite Mitte nicht nur gewählt wird, sondern am Ende auch eine Regierungsbildung betreiben kann. Und das Lieblingskoalition der Deutschen entsteht am Ende Großpartei plus Kleinpartei. Das ist aus einer anderen Zeit, ist aus der Zeit gefallen, aber das zumindest das Lieblingsmodell weiter existiert, dass eine aus der alten Regierung immer bei der neuen dabei ist, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch da. Also das ist insofern etwas Zuversichtliches, etwas auch Beruhigendes zu sehen, dass wir mit Leichtigkeit in der Mitte Regierung bilden können und beruhigend und beeindruckend auch diese enorme hohe Wahlbeteiligung, über 70% ja in Baden-Württemberg. Das spricht dafür, dass die Leute großes politisches Interesse haben, gerade in Zeiten von Krisen, von Unsicherheit, wieder neuer Krieg, Energiekrise, was auch immer. Ja, Gruppen Menschen zu haben, die sich diesen Problemen stellen und auch denen man es zutraut, dass sie nicht nur den Status quo verwalten, sondern dass man da in guten Händen ist. Und das bringt mich nochmal zu der anderen Überlegung, dass wir auch das nicht einfach konsumieren sollten. 50 Wahlkreise, die andere Hälfte wird ja gewählt über die Landeslisten, also hunderte von Kandidaten sind bereit zu kandidieren. Es geht um den Landtag zuerst in der allerersten Linie, nicht um den Ministerpräsidenten. Ne? Wie wird die Zusammensetzung des Landtags? Hunderte von Menschen machen das freiwillig und sind auch bereit, sich auf so eine prekäre Berufssituation einzulassen, würden sie ja nie machen, dass sie da immer fünfjährig irgendwie gewählt werden und vielleicht nicht wiedergewählt werden. Das ist ja. Ja, genau.
Das sagt jetzt aber mal, wann waren Sie denn Professor auf Lebenszeit, Herr Kort? Also, wenn hier
Das war ein Freiheitsargument. Das war frei. Das ist ja der, auch noch Beamte müssen dazu sein. Das sichert Wissenschaftsfreiheit. Das ist Grundgesetz gesichert. Das kann man freiheitlicher kann man gar nicht sein als Beamter auf Lebenszeit. Und das ist die Bedingung, überhaupt arbeiten zu können. Und deswegen, wer lässt sich darauf ein, auf 5 Jahre immer etwas zu planen? Das muss man wirklich wollen. Das ist interessant. Und deswegen, das ist auch eine Belohnung, wenn viele Menschen wählen gehen, von den vielen Hunderten von Bewerberinnen und Bewerbern, die jetzt auf dem Zettel stehen, auf dem Wahlzettel stehen, dass sie das machen. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit.
Was passiert denn in so einer letzten Wahlkampfwoche auf dem von Ihnen mit so viel Inbrunst immer beschriebenen und schon in 2 Büchern differenzierten Wählermarkt? Was kann denn da noch sich verschieben oder was bewegt denn so einen Wähler in der letzten Woche?
Naja, wir haben ja sehr verschiedene Wählertypen. Wir haben die Koalitionswähler, wir haben über die Layout-Wähler schon gesprochen, die je nach Wahlzettel immer unten links wählen oder oben rechts ankreuzen. Es gibt die Fans des Erfolgs, die hoffen, mit der Stimme etwas besonders bewirken zu können. Es gibt auch die Koalitionswähler, die eben hoffen, eine mit beiden Stimmen vielleicht, das ist natürlich ein Selbstbetrug, weil das so nicht funktioniert, aber doch so meinen, oder zumindest in der Familie abstimmen, dass sie 2 Parteien wählen, unterstützen, die dann eine Koalition eingehen. Es gibt paradoxe Wähler, die eben im Prinzip viele unterschiedliche Parteien wählen wollen und dann aber gleichzeitig hoffen, dass dadurch irgendeine stabile Regierung zustande kommt, kann ja dann gerade nicht. Also so, und die sind alle unterwegs. Auch die kognitiven Versager sind unterwegs, ne? Die einfach ja gar nicht weiter wissen und gar nicht hoch informiert sind, sondern einfach so aus dem Gefühl. Es gibt ja lustvolle Strafwähler, die einfach abwählen, weil das einfach Spaß macht. Ne? Es gibt die, ja, einfach die tagesgetriebenen Orientierungsnomaden, die einfach, ja, nach, je nachdem, was sie vielleicht morgens gesehen haben, wählen. Und das ist der andere Punkt, der entscheidend ist, diese Verlässlichkeit der Überschaubarkeit, der Zuordnbarkeit ist eben schwieriger geworden, weil es nicht mehr diese milieugebundenen Wahlen sind, sondern eher situationsgebundene. Und insofern wird auch es nicht so wichtig sein zu wissen, welches Einkommen der Wähler und die Wählerin hat, sondern eher, was er gelesen hat, was er gehört hat, was er gewischt hat, was er sich erarbeitet hat vielleicht. Diese Dinge im kommunikativen Umfeld spielen eine größere Rolle als die Verortung, aus welcher Gemeinde man jetzt kommt. Das, so, das wirkt alles noch bis zum Wahltag natürlich. Dann kommt die Umfrage, die letzte, die seriösen von Infratest und Politbarometer, die verlässlich dann nochmal auch was signalisiert. Das ist auch ein strategisches Momentum, vor allen Dingen für die Fans des Erfolgs, ob sie damit jetzt Ansporn haben, besonders zu wählen. Ich will nur sagen, da ist einfach Bewegung, da ist Dynamik da in einer Woche hoch politisierter Konzentration. Das ist ja nach 5 Jahren eben der Countdown, den man täglich jetzt miterleben kann.
Ich finde ja immer wieder das Faszinierende an unserer Demokratie, wenn Sie auch so die verschiedenen Wählertypen beschreiben, dass es Leute gibt, die machen das zu einer Gewissensentscheidung, lesen Parteiprogramme, schauen sich Wahlarenen an, wägen ab und treffen dann eine verantwortungsvolle Entscheidung. Und die sind vielleicht gefolgt von demjenigen, der nach ihnen in die Wahlurne geht Und der wählt unten links, weil er gerade gesagt hat, das ist jetzt unten links. Oder der macht die Augen zu und macht irgendein anderes Kreuz. Und beide Stimmen sind ja gleich viel wert.
Ja.
Das macht ja unsere Demokratie aus. Ich finde den Gedanken nur immer wieder erwähnenswert, weil das ja zwei unterschiedliche Herangehensweisen sind und das Ergebnis am Ende gleichbedeutend ist.
Das stimmt. Und ich merke Ihnen an, dass Sie damit natürlich unzufrieden sind, dass Sie natürlich erhoffen, dass Chefredakteurstimmen mehr zählen.
Sie müssen jetzt erstmal erraten, zu welcher Gruppe ich zähle. Vielleicht mache ich ja auch die Augen zu und kreuze irgendwas an.
Ach, also eher so die kognitiven Versagerrolle. Das glaube ich auf keinen Fall. Nein, aber vielleicht sind Sie aus dem Metier, aus dem Sie kommen, empörungsgetrieben. Ne? So, das ist doch
Wutbürger.
Das. Ja, so ein bisschen Wut.
In anderen Empörung. Kontexten,
diese,
jemand, der
diese Erregungsspiralen, die Sie einfach bedienen durch das Medium, von dem Sie leben, müssen Sie auch praktisch emotional erregt da rein in diese Abstimmung laufen, in die Wahl laufen.
Bezeichne mich auch in anderen Kontexten manchmal als Gonsenheimer Wutbürger, Herr Korte.
Ach ja. Ja, interessant. Dann will ich aber nicht da der Vorstand sein, der da sitzt und dann so ein Wutbürger auch der irgendwie noch bedienen
muss. Nein,
ist.
Da bin ich beim. Ich habe ja größten Respekt vor diesen Wahlvorständen, weil wir jetzt eben vor denen gesprochen haben, die kandidieren und sich zur Wahl stellen. Aber die, die diese Wahl möglich machen, natürlich in Teilen noch möglich machen müssen, weil sie eben benannt oder berufen werden. Aber das ist ja auch kein vergnügungssteuerpflichtiger Job, obwohl die manchmal je nach Konstellation ganz zufrieden aussehen. Aber das ist ja auch zeitintensiv.
Das stimmt. Und wenn man dann sieht, wie sie das unterstützen, zeigt das eben, dass eine Demokratie viel mehr ist, als nur jetzt einmal Stimme abzugeben. Ne? Was da alles mit dranhängt, das ist schon interessant. Und ich finde auch nochmal im Blick auf die Analogie, die Mitteparteien insgesamt verlieren ja an Zustimmung. Sie sind noch groß genug, aber wären sie größer und gibt es nicht nur die kleinen, sehr kleinen Parteien, die vielleicht nicht über die 5%-Hürde kommen, dann wäre eben der Klassiker Großpartei und Kleinpartei als Mehrheit noch zu schaffen. So konzentriert sich das am Ende auf einen Wettbewerb von zwei Parteien und dann kommen die anderen Parteien unter die Räder, die vielleicht deshalb nicht mehr in den Landtag kommen. Das ist auch eine Verschiebung, die mit der Schwäche der Parteien in der Größenordnung zusammenwächst. Das ist jetzt keine Verschiebung auf den Wählermarkt. Ne? Das ist ein interessantes Phänomen, das sich so in den letzten Wahlen immer deutlicher zeigt. Und wir haben sowieso ich habe das immer als Ministerpräsidentendemokratie bezeichnet, weil in der Regel die Wählerinnen und Wähler nur den Ministerpräsidenten kennen und nicht so das Kabinett und nicht die anderen Minister. Das ist super ungerecht an so Tagen, weil jeder natürlich versucht hat, sein Bestes zu geben. Die Parteien, die regieren, die Minister in ihren Ämtern, aber das fällt dann alles hinten runter in dieser polarisierten Zweiersituation.
Das heißt, Sie rechnen auch damit oder aus Ihrer Sicht ist es ein Faktor, dass in Baden-Württemberg haben die Linken und die SPD gesagt, dass sie eben unter die Räder gekommen seien aufgrund des Zweikampfes zwischen CDU und Grünen. Jetzt gibt es wieder einen Zweikampf zwischen CDU und SPD. Das heißt, aus Ihrer Sicht könnten die anderen Parteien, ich blicke so Richtung Grüne oder Linke, analog zu der Frage, kommen sie in den Landtag oder kommen sie nicht in den Landtag, dass die Wähler dann wandern hin zu der Entscheidung, wo sie das Gefühl haben, ich entscheide mich für den oder den Ministerpräsidenten, wandern weg von ihrer Partei. Und dann wird es für die im Zweifel dann enger.
Ja, auf jeden Fall. Also bei Stichwahlen haben wir das ja oft, das Phänomen, dass in diesem zweiten Wahlgang dann andere Parteien aufmischen, ihren Kandidaten nicht, der ja nicht mehr zur Verfügung steht, aber damit die Wählerwanderung praktisch nicht nur freigeben, sondern dafür werben. Das ist natürlich hier bislang nicht der Fall, damit rechne ich auch nicht, aber faktisch passiert genau das Phänomen, was Sie jetzt auch beschrieben haben. Bei den Linken, wir haben jetzt nicht in Rheinland-Pfalz so viele Universitätsstädte, die eher die Linken favorisieren und wir haben anders als in Baden-Württemberg nicht die 16-Jährigen, die ab 16 konnte man ja schon wählen. Wir wissen, dass die Jüngeren vor allen Dingen auch die Linken gewählt haben. Das puffert beides so ein bisschen das ab und schwächt vielleicht im Vergleich zu Baden-Württemberg dann nochmal zusätzlich die Chancen, ob man reinkommt. Aber das ist natürlich reine Spekulation.
Wir bewegen uns ja jetzt ohnehin in der Woche vor der Wahl so ein bisschen im spekulativen Bereich. Das ist ja jetzt nicht Ihre Kernkompetenz, wie wir schon seit über 70 ja, Folgen
Korten darauf reden. Bin ich stolz, bin ich sehr stolz, dass ich auch standhaft geblieben bin, da nicht reinzufallen, dass Sie immer mir die Glaskugel, Sie halten sie ja praktisch immer hin. Und dann soll ich immer zugreifen und so ein bisschen rumorakeln.
Mach ich nicht. Versuche ich ja immer, das bei Ihnen auf wissenschaftliche Füße zu stellen.
Ja, das ist auch schön.
Bei mir mit einer Prise Fantasie, Esprit und Vision dann zu versehen.
Ja.
Letzte Woche war ja ein bemerkenswerter Auftritt in der SWR-Wahlarena der AfD-Spitzenkandidat Jan Bollinger, der in einer Debatte über Remigration Gordon Schnieder am Ende als peinlichen Versager bezeichnet hat. Fand ich jetzt persönlich bisher den Tiefpunkt in diesem Wahlkampf, weil man gemerkt hat, wenn der AfD-Kandidat in einer Diskussion verstrickt wird und wird mit Sachargumenten gestellt, weil es ging dann tatsächlich um den Abschiebeflughafen Remigration, dass dann seine Exit-Option aus dieser Diskussion die persönliche Beleidigung gewesen ist. Ich habe mich aber gefragt, wie sowas auf Wähler wirkt. Also ist das dann im Prinzip, kann das Gordon Schnieder zugutekommen, weil er, das war jetzt Schweizer und Eder haben Bollinger auch kritisiert, weil er das derjenige ist, der es abbekommen hat, oder kann das Bollinger schaden oder stärkt das oder hat das ihm, macht das ihm nichts aus, weil, sage ich mal, das Gros der AfD-Wähler sich vielleicht aus so einer Beleidigung gar nichts machen. Also ich habe auch schon ein paar E-Mails auf meinen Kommentar bekommen. Die erste fing an mit, erstens, er hat recht, wo ich mir gedacht habe, okay, gut, wenn ich bin prinzipiell Bollinger unterstelle, dass er recht hat, dann wird er wahrscheinlich da keine Stimmen verloren haben.
Ja, wir wissen mittlerweile, dass die AfD eben stabile Wähler hat, stabile Wählerinnen und Wähler, die ja, die sich von diesen Dingen nicht beeinflussen lassen, die einfach aus vielen unterschiedlichen Motiven von Protest bis zu völkischer Unterstützung dieses wohldosierten, der wohldosierten Verfassungsfeindlichkeit da sich zusammensetzen. Also so resistent, auch so leidensresistent, wie die Wählerschicht bei der AfD ist, so sind keine anderen. Also egal, was man dieser Partei anhaftet, sie stehen einfach zu dieser Partei. Und es war auch unabhängig davon, ob es die Fraktionen zerstritten waren, ob es permanente Führungswechsel gab, ob sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden, was auch immer. Das spielt keine Rolle. Also die Wählerinnen und Wähler zeigen sich von so einer Debatte vollkommen unbeeindruckt. Ob andere davon profitieren, das ist sehr schwer zu sagen, das glaube ich nicht. Also es zeigt sehr offensiv, es gibt es ja auch zu lesen, die Unterschiede der Debattenformate. Es gibt sie zu hören im Radio, aber hier im Fernsehen, es zeigt eben doch viel an persönlicher Einschätzung. Wir wissen ja, dass die Sachkompetenz die Wähler nach wie vor umtreibt. Was ist sachlich problemlösend das Entscheidende? Und deshalb wähle ich diese Partei oder diese Person. Und die anderen Führungsakzente sind dann eher nachgelagert. Auch die persönlich, ob einer einem sympathisch ist oder nicht sympathisch. Und all das zusammen wirkt natürlich in so einem Auftrittsmomentum. Ne? Es ist ja der Inhalt und ist das Format, was beides da zusammenwirkt. Und das macht ihn dann, wenn einer so gestellt wird, nicht wirklich sympathischer. Aber dass deshalb gleich die Wähler wandern, kann man nicht sagen. Und wir wissen ja nicht, wie viele Briefwähler längst abgegeben haben. Bei die letzte Wahl hat das völlig verzerrt durch Corona. Vielleicht ist diesmal vielleicht ein Drittel noch an Briefwählern. Und also insofern viel weniger.
Ja, gucken wir mal. Kurz würde mich interessieren, Ihre Einschätzung zur FDP. Die sammeln sich ja unter Sonstige, tauchen ja selbst gar nicht mehr auf. Ich würde ja sagen, man lehnt sich nicht weit aus dem Fenster, wenn man sagen würde, das wird sehr schwierig, in den Landtag zu kommen. Jetzt habe ich jüngst mit einem Politiker gesprochen, da haben wir dann das verglichen mit der damaligen Situation, als sie schon mal aus dem Bundestag rausgeflogen waren und Christian Lindner sie zurückgeführt hat. Dann habe ich gesagt, hatten sie halt mit Lindner in Anführungszeichen eine Lichtgestalt mit exorbitanter Strahlkraft, der sie zurück auf diese Bühne geführt hat. Und der Mensch, mit dem ich gesprochen habe, sagte, ja, und der Unterschied war, dass sie damals noch finanzstarke Landesverbände hatten, die ja auch in Landtagen saßen, um den ganzen Kram auch zu finanzieren, weil man ja ohne Fraktion und ohne Bundestagsmandate auch finanziell sehr eingeschränkt ist. Wenn ich das jetzt so aufrechne, wenn die aus einem Landtag nach dem anderen fliegen, wird das ja schattig irgendwann, oder?
Das stimmt. Das war immer, NRW war da stark, Rheinland-Pfalz auch, aber vor allem Baden-Württemberg. Die stellen einfach Ressourcen zur Verfügung. Einfach mal ein Wahlprogramm auch aus den, wenn sie auch in Ministerien waren, nicht als Wahlprogramm, nicht getan, weil ja keine Parteiarbeit da offiziell gemacht werden kann, aber einfach mal ein Modell durchzurechnen, was das kosten würde, was man als Vorschlag an Idee vornimmt. Da waren einfach Ressourcen da, die dann wegbrechen. Das sehe ich so. Aber ich, klar, es geht darum, eine Person und einen bestimmten Inhalt zu haben, der eine Nische ist, der was abdeckt, der einen gesellschaftlichen Konflikt bedient. Ich erinnere aber immer wieder an den sehr steilen, plötzlichen Aufstieg von BSW vor der Bundestagswahl, den sehr steilen Zulauf, den die Linken damals bekommen hatten. Also man kann auch innerhalb ganz weniger Wochen auf einmal wieder da sein oder neu entstehen. Das geht mittlerweile unter diesen Rahmenbedingungen, wie wir kommunikativ unterwegs sind. Da liegt eine Chance auch für die FDP, vielleicht nicht unbedingt vor dem kommenden Sonntag, aber doch grundsätzlich nicht diese Partei einfach abzuschreiben. Und da haben wir einfach zu viel an sprunghaften, geradezu innovativen Bewegungen gesehen, die am Ende dann auch diese Parteien in die Landtage und dann auch zum Teil ja sogar in die Landesregierung gebracht haben, aus dem Nichts heraus. Auch die Entstehungsgeschichte der AfD hängt damit auch zusammen. Das war auch sehr bündig, sehr schnell, auch gut organisiert, dann Landesverbände zu bilden und so weiter. Das ist also kein so schnell vorzeitig abschreiben.
Dahinter steckt ja ein interessanter Wandel von politischer Kommunikation, den wir ja auch in der Medienwelt und in der Gesellschaft beobachten, dass man eben nicht nur sagen kann, wenn man außerhalb des Parlaments ist, hat man weniger Talkshow-Zeit, Redezeit, Aufmerksamkeit, sondern man ist durch Social-Media-Kanäle heutzutage ja selbst sein eigener Sender und kann seine eigene Zielgruppe ja trotzdem erreichen, auch ohne Multiplikator wie eine Zeitung, ein Fernsehsender, ein Radiosender, so wie es jetzt auch die Linken ja vorgemacht haben, zum Beispiel der BSW, wie sie es beschrieben haben. Die Frage ist aber nur, hat die FDP aus ihrer Sicht ein Wählerklientel, das dafür offen ist?
Tja, also viele Wählerwanderungen sehen wir aus Sicht der FDP dann doch auch zur AfD. So war das bei den letzten Wahlen, dass sie da das eine oder andere an Wählerinnen und Wählern abgeben. Die Staatsbedürftigkeit wird nicht weniger, also die Sehnsucht, dass der Staat einen rettet. Und das ist nicht das Thema der FDP. Insofern kann man aber auch sagen, es ist kein Trend ohne Gegentrend. Diese Form von Freiheit, dass der Staat sich nicht überfordern lassen sollte und dass das Individuum im Gestalten praktisch auch befreit werden müsste wieder, um auch selbst gestalten zu können, nicht nur von Bürokratie befreit, sondern auch von anderen Dingen. Da liegt natürlich die Substanz des Auftritts einer liberalen Partei vom Individuum auszudenken. Und je mehr das andere, die Staatlichkeit übergriffig einem vorkommt und ein hemmend vorkommt, dann kann eine Partei, die dem widerspricht, auch wieder Unterstützung bekommen. Da liegt eigentlich der Reiz.
Das finde ich aber tatsächlich so interessant, was Sie beschreiben, dass es ja, also das, was die FDP ausspricht und was Sie auch formuliert haben, ist ja schon ein Zustand, wo viele aktuell in unserer Gesellschaft sagen, das stimmt. Und das ist ja auch Kern dessen, was man vielleicht einer SPD zum Beispiel bei der Sozialstaatsdebatte vorwirft, dass man sich mal trauen muss auszusprechen, dass der Sozialstaat nicht jeden individuell versorgen und retten kann und dass nicht der Staat quasi der Problemlöser für alles ist. Mhm. SPD tut sich schwer mit dieser Aussage, FDP spricht es aus, trifft damit ja eigentlich schon das Mindset Wähler, aber es verfängt ja 0,0, weil sie ja diesen überhaupt nicht fortlaufenden Zuspruch haben. Hängt das auch noch mit D-Day und der Ampel zusammen oder wie können Sie sich das erklären? Oder in Rheinland-Pfalz die Fallhöhe zwischen der Regierungspartei mit der Wirtschaftsministerin und einer gut regierenden Ampel bisher hinzu, wir fliegen aus dem Landtag mit noch nicht mal mehr nennenswerter Kenngröße in der Umfrage, ja. Ist ja schon enorm.
Ja, ja, denn wir können auch nicht mehr sagen, Landesregierungen werden abgewählt oder Bundesregierungen, wenn da nicht Good Governance herrscht, sondern nur Guerilla-Governance. Sondern hier war ja, das war ja idealtypisch, die haben die Konflikte hinter den Kulissen abgeklärt. Das war geräuschlos, also das kann man nicht vorwerfen. Also man wird abgewählt, wenn man geräuschlos ist und abgewählt, wenn man nicht geräuschlos ist. Was denn nun? Ne? Das ist, finde ich, die Schlussfolgerung wird am Ende nach dem kommenden Sonntag ein wirklich Schwerfall. Aber hier ist einfach, man kommt sozusagen unter die Räder fehlender Aufmerksamkeit, weil alles sich um den Konzentrationsprozess um zwei Parteien kümmert geradezu. Und das ist irritierend, auch in der Öffentlichkeit eine Rolle spielt. In dieser Tage ist ja der große Theoretiker von Öffentlichkeit Habermas gestorben, der den Klassiker des Strukturwandels von Öffentlichkeit beschrieben hat, der ja immer weiter an Bestätigung findet dadurch, dass wir eben Medien vermittelt am Ende auch Wählermärkte beobachten, wenngleich nie eins zu eins, was ich sehe, sondern was daraus gemacht wird, ja, eine große Rolle spielt. Und das fiel mir heute wieder besonders auf, durch die kleinen Orte, durch die wir heute gefahren sind, wir sind ja so schnell gefahren, man konnte ja gar nicht gucken. Nee. Wenn man dann, das sieht man, dass da in den kleinen Restaurants auf den Marktplätzen so alle Generationen zusammenhocken. Gut, heute war jetzt Sonntag, aber das war auch gestern schon bei den Fahrten so. Es gibt Treffpunkte in den kleinen Orten, die noch funktionieren als Gesprächsorte. Das fand ich wirklich faszinierend, generationsübergreifend. Und zwar gehen die da nicht nur zum Essen hin, das ist ja nur imbissmäßig, kleine Sachen, sie gehen zum Sprechen hin. Das, ich weiß hier nicht, wie das Wahlverhalten ist, aber es sind funktionierende Ortsgemeinden, die den Treffpunkt ins Zentrum gerückt haben, denen das Treffen an sich etwas wert ist. Und wir wissen selbst, auch die kauzigsten, die verrücktesten Leute, wenn die mal so in der Gruppe dabei sitzen, kann man immer mal sagen, es ist doch gar nicht so schlimm. Überleg dir mal, das wird doch besser werden. Also bevor jeder nur alleine mit sich und seine Probleme ausmacht. Es bringt einfach was. Das ist ja die Idee des Wochenmarkts, was ich in dem Buch auch entwickelt habe, um Gesprächsstörungen zu überwinden. Und hier an den kleinen Orten, ich will das jetzt nicht verklären, aber es ist interessant zu sehen, wie das gelebt wird.
Ich habe jetzt rund um den Tod von Jürgen Habermas, weil ich ja auch mal Soziologie studiert habe und mich zumindest dunkel an ein paar Sachen erinnern kann, nicht mehr an allzu viele, ich will mich jetzt nicht als großen Soziologen hochstilisieren, auch nochmal an unsere Demokratietour gedacht und die Bedeutung von Öffentlichkeit und von öffentlichen Räumen für quasi diesen Diskurs, ob man jetzt miteinander spricht oder miteinander streitet, aber man spricht miteinander. In der Analogie zu, wir ziehen uns in Social-Media-Räume zurück und sprechen eben nicht mehr miteinander, was dann daraus entstehen kann. Und dachte dann, dass das, was wir auf der Tour erlebt haben und auch immer wieder formuliert haben, und Habermas das ja jetzt nicht erst seit gestern schreibt, sondern schon seit vielen Jahrzehnten formuliert hat, dass das im Prinzip immer noch aktueller denn je ist, was er dort aufgeschrieben hat.
Ja, und das stützt die These, analog kann eigentlich eine Demokratie nur funktionieren. Rein digital wird es nicht funktionieren. Das kann man technisch Dinge machen. Am Ende können wir auch digital abstimmen. Und um das es wirklich geht, es geht ja nicht nur um den Ministerpräsidenten, es geht um den Landtag, es geht um den zwanglosen Zwang, wie Habermas sagte, des besseren Diskurses, des besseren Arguments. Da sollen ja Argumente ausgetauscht werden, im Plenarsaal auch eben analog. Wer hat das bessere Argument? Das ist ja letztlich die Gedankengänge. Und wie kann man aus Stimmungen am Ende Stimmen machen? Wobei Stimmungen dann auch eben durchaus eine argumentative, unterfütterte Stimmung sein kann. Das ist ja der Grundgedanke. Und das ist Kennzeichen unserer Demokratie.
Nochmal kurz mit Blick auf den kommenden Sonntag. CDU, SPD. SPD haben wir schon rausgearbeitet. Der Ministerpräsidentenkandidat, also Alexander Schweizer, ist der beliebtere und liegt in diesen persönlichen Umfragen vorne. Dafür liegt die CDU jetzt schon seit geraumer Zeit in den Umfragen vorne und jetzt sogar erstmals so knapp vor diesem Wahlsonntag. Mhm. Interessant finde ich immer in der Deutung, SPD legt die einen Argumente natürlich stark für sich aus und CDU legt die anderen Argumente stark für sich aus. Haben Sie ein Gefühl? Weil wenn Sie noch sagen, es gibt keine Wechselstimmung, das deutet
Nein,
jetzt in
keines der Institute, keines der Institute hat eine Wechselstimmung gemessen. Da gibt es ja auch Umfragen zu. Das ist übereinstimmend. Aber 3% Fehlermarge heißt eben wirklich Offenheit. Und das spricht für beide Parteien, spricht dafür, dass da keiner irgendwie Aktivität unterbindet, sondern an vielen Türen klingelt und Leute nach wie vor begeistert. Das kann ja sein, das ist genauso knapp, vielleicht noch knapper als in Baden-Württemberg ausgibt. Ich will nur aus Sicht der Umfragen und aus Sicht der Wahlforschung zum jetzigen Stand ist nichts entschieden. Das ist doch das Interessante. Und das spricht für die einen und spricht genauso für die anderen.
Teilen Sie meine Einschätzung, dass für die SPD relativ viel auf dem Spiel steht am kommenden Sonntag? Also auch für die Gesamt-SPD?
Ja,
nicht nur für Rheinland-Pfalz.
Kann man so sehen. Die CDU bislang kann ja, je nachdem in welcher Konstellation sie über die Ziellinie geht, nur gewinnen. Das ist ja das, das haben Sie ja auch mehrfach beschrieben, ne? Dass man dann am Ende mitregiert als Koalitionspartner oder Sieger ist. Man kann da relativ gelassen auf den Sonntag zugehen. Klar, wenn sie verliert, hat sie den Druck aus Baden-Württemberg, dass man erwartet, dass die zweite Wahl zumindest gelingt. Also der bundespolitische Druck, der hat sich nach Baden-Württemberg erhöht. Aber der ist ungleich geringer als der Druck, der auf der SPD natürlich lastet, vor dem Hintergrund bundespolitischer weiterer Wahlen und auch der Konstellation, wie sich diese Partei noch aufstellt. Weil bisher konnte man sagen, warum haben die nicht früher viele Busse immer geschickt aus dem Willy-Brandt-Haus nach Mainz? Da konnte man doch viel von lernen, wie so viele Jahre Sozialdemokratie sich immer selbst erneuert und offenbar attraktiv ist, um von den Wählern gewählt zu werden in den unterschiedlichsten Koalitionsformaten. Aber während die Berliner verharrten und daraus eigentlich wenig Lernerfahrung gesogen haben, das fiel auf. Und wenn dann dieses Modell, was selbst erneuernd unterwegs war, am Ende dann knapp scheitert, woran ist man da noch in der Berliner Republik bei der Sozialdemokratie? Ne? Das kann ein Erweckungserlebnis sein, dass sie mal wieder weiß, wofür sie am Ende dann doch steht. Das könnte ja sein, idealtypisch.
Ach, Herr Kort, ich bin jetzt schon ganz gespannt auf unseren nächsten Podcast am kommenden Montag, dann nach der Wahl. Ich weiß gar nicht, die Zeit kann nur zu knapp sein, die wir da zur Verfügung haben, weil es garantiert so viel zu besprechen geben wird. Und Sie strampeln sich jetzt in den nächsten Tagen die Aufregung vor dem 22. noch ein bisschen aus den Beinen.
Genau, und die Bewegung würde Ihnen ja auch helfen, dann kommt man auf gute Ideen, das weiß man ja, durch Blutung im Kopf hilft und zwischen den Wahlen mal auf andere Gedanken kommen, ist immer gut. Und dann, wenn man dann praktisch auch so ein Ziel hat, auf so einen Berg zu kommen, man muss ja auch Ziele haben und das dann einlöst, das ist genau das, was auch Wähler erwarten, dass man persönlichen Nutzen hat, dass es danach besser wird. Und besser ist es immer, wenn man von oben runter guckt, als wenn man nur unten sitzt. Aber das kennen Sie ja, weil Sie ja auf dem Berg arbeiten. Das kennen Sie ja.
Ach so, ich hätte jetzt auf unsere beider Körpergröße angespielt.
Das ja, gut. Aber Sie drohen ja immer mit meinem schönen Pult, mit meinem Steh.
Dem Horte.
Mit dem Horte, ja, aber lässt sich ja im Moment noch nicht wirklich realisieren, ne? Das aufzuholen. Ne?
Wir sehen uns ja vielleicht am Sonntag in Mainz. Ich bin ja beim Abgeordnetenhaus. Sie sind wahrscheinlich
im Landtag oder vorm Landtag steht ja das ZDF.
Genau, vorm Landtag. Vielleicht mal gucken. Vielleicht bringe ich Ihnen was vorbei, Herr Kort.
Ja, ja.
Wenn ich durch die Absperrung komme oder ich lasse es für Sie abgeben.
Ja, mit so einem Chefredakteur-Ausweis kommt man überall hin. Das ist ja, das öffnet alle Türen, alle.
Nee, man stößt auch manchmal an Grenzen, aber das würde jetzt zu tief gehen. Das
glaube ich nicht, weil Sie haben ja auch so eine Ausstrahlung als Sicherheitschef. Das glaube ich, dann spielen Sie einfach diese Karte von der Größenordnung und wenn Sie auftreten, das ist schon sehr imposant und dann gehen die Leute alle zur Seite. Das sieht dann aus wie einer von der Sicherheit.
Also Sie meinen unterm Strich, irgendwie werde ich schon zu Ihnen kommen?
Ja, ganz sicher. Es ist auch, also in diesem Punkt traue ich Ihnen auch sehr viel Ideenreichtum zu.
Wir werden es sehen, auch das wird dir als Auflösung die nächste Folge mit sich bringen. Passen Sie in den kommenden Tagen, Herr Korte, auf Ihrem E-Bike auf sich auf Ihrem Rennrad. Jetzt kommt noch kurz der Ersatz, dass Sie gar kein E-Bike wahrscheinlich haben.
Das ist eine Unterstellung. Das würde ich in der Gruppe niemals durchsetzen können. Also dann wäre ich raus aus der Gruppe, die wir hier seit 20 Jahren haben. Ich bin durchaus bereit, dafür Werbung zu machen. Das schon, aber da habe ich noch nicht genug Unterstützung.
Ich wünsche Ihnen noch viele schöne Tage, viel schönes Wetter, ein paar gute Kilometer für Kopf und Beine, Herr Korte. Wir hören uns am 23. März, am Tag nach der Wahl, wieder zur nächsten Folge von Korte und Rink. Wir bedanken uns fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünschen uns einen spannenden Wahlsonntag am 22. März. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.
Ciao.
Das war Korte und Rink, ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Dennis Rink und Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de.